herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles wird Strom. Wir sprechen heute darüber, wie Bürger ihr eigenes Stromnetz gekauft haben und ihr eigener Energieversorger wurden, die mittlerweile in ganz Deutschland sehr erfolgreich unterwegs sind und warum sie das überhaupt gemacht haben und wie sie das gemacht haben und was wir uns vielleicht hier bei unserem Podcast Alles wird Strom, Energiewende jetzt als Beispiel nehmen können und von dieser Geschichte lernen können. Heute zu Gast haben wir Sebastian Sladek von der EWS Schönau. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Und leider ist Robin nicht dabei. Der ist leider krankheitsbedingt ausgefallen. Und jetzt ein kurzer Hinweis von unserem heutigen Sponsor. Und dann geht's gleich los mit dieser spannenden Folge.
Ah, jetzt wieder die ganzen Hände voller Schmodder, weil das Elektroautokabel im Dreck liegt.
Gibt's denn nicht eine bessere Lösung?
Die gibt es. Und zwar den EV Genius Ladekabelhalter. Dann bleibt das Kabel perfekt organisiert. Und ich kann euch noch schön mit sauberen Händen die Verpackung zeigen. Link ist im Beschreibungstext. Jetzt bestellen.
Eigentlich braucht den Scheiß doch jeder.
Moin Sebastian, ich grüße dich ganz herzlich.
Grüß dich Felix.
Das ist ein bisschen Nostalgie hier, liebe Leute. Ich hatte nämlich Sebastian Sladek, den Geschäftsführer der EWS Schönau, den Elektrizitätswerke Schönau, vor Jahren mal als einen der ersten bei mir auf meinem ersten YouTube-Kanal zu Gast. Und damals war ich völlig platt, was ihr dort gemacht habt, beziehungsweise dein Vater mit initiiert hat damals. Da ging es um die Elektrizität bei euch in Baden-Württemberg, wo normalerweise es eine sehr beschauliche Idylle ist, wo keiner aufbegehrt, schon gar nicht gegen Obrigkeiten. Und da ist etwas passiert, was mich komplett sprachlos gemacht hat und wo ich dachte, Mensch, wenn das in so einem Ort funktioniert, könnte das vielleicht sogar Schule machen, sodass die Bürger überall in Deutschland aktiv werden und ihre eigene Energieversorgung selbst in die Hand nehmen können. Vielleicht, Sebastian, kannst du mal einen Satz zu dir sagen und was überhaupt passiert ist damals? Und was heute vielleicht auch dann ein guter Punkt wäre, das selber dann auch mal umzusetzen.
Sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Felix. Wieder Einladung. Geschichte ist immer noch gut. Also Schönau im Schwarzwald, kleines Schwarzwaldstädtchen, 2.500 Einwohner, ganz nah an der Schweizer Grenze hier. Ja, ich sag mal, unser Gründungsmoment ist eigentlich eine Katastrophe. Das war nämlich der Reaktoranfall von Tschernobyl. 86, war damals 9 Jahre alt. Und meine Eltern, da haben beide immer auch später gesagt, wir waren eigentlich sehr wertkonservative Menschen. Ja, also was der Kanzler gesagt hat oder der Ministerpräsident, das haben wir auch beim Wort genommen. Das heißt, da war bei meinen Eltern erstmal große Fassungslosigkeit. Ein Atomunfall? Das kann doch gar nicht passieren. Es hieß doch immer, sowas passiert nicht. So, und jetzt ist es doch passiert. Und jetzt gibt es nicht mal Pläne, wie man damit umgehen soll. Also die fielen ein Stück weit aus allen Wolken. Man könnte auch sagen, vielleicht sind sie aufgewacht. Auf jeden Fall. Also waren sie sehr schnell der Auffassung, gemeinsam auch mit anderen Schönauern, also eine Energieerzeugungsart, die solche Katastrophen produzieren kann, auch über solche geografischen Räume, ne? Das ist viel zu gefährlich, um von Menschen betrieben zu werden.
Also,
wir haben damals eine Anti-Atom-Bürgerinitiative gegründet. Ich glaube, hier haben sich 86 viele gegründet in Deutschland. Viele sehr haben dann den Betrieb auch wieder eingestellt, so mit der Zeit. Wir haben erstmal diverse Geschichtchen probiert, die halt BISO machen, ne? Mitfahrzentrale, Reaktivierung kleiner Wasserkraftwerke und so. Und irgendwann wandten wir uns an den örtlichen Netzbetreiber, an eine große Konzerntochter, betrieb auch Atomkraftwerke. Das war damals gar nicht unser Thema, sondern wir sind eine kleine Bürgerinitiative aus eurem Netzgebiet. Wir machen da Stromsparwettbewerbe. Ihr seid doch die Experten. Wollt ihr uns nicht unterstützen? Mit Rat und Tat? Vielleicht auch mal einen Preis sponsern? Haben die gesagt, ihr seid doch bescheuert. Wir wollen doch Strom verkaufen. Wir wollen doch keinen sparen. Passt bloß auf, dass wir nicht wegen Geschäftsschädigung gegen euch vorgehen. Tja, und das war dann der Stachel des Anstoßes. Wir haben gesagt, das geht nicht. Also, das ist ein kommunaler Dienstleister, der uns jetzt hier droht. Offensichtlich auch keiner, der irgendwie eine Zukunftsperspektive hat, die Energie besser und sauberer erzeugt werden kann. Dann haben wir noch ein bisschen umgeschaut, wie ist das eigentlich mit Netzbetreibern, wie kommt man an so einen Netzwettbewerb, wer kann sich dann noch bewerben? Ja, damals, Monopolzeiten, das Netzgebiet war verteilt, eine Kläranlage an der Kellaugau, also es gab niemanden, der hier bei der nächsten Konzessionierung gegen den angetreten wäre. Also wie gesagt, dann müssen wir selber ein Unternehmen gründen, dass das machen kann. Und das haben wir dann gemacht. Das hat uns insgesamt 10 Jahre gekostet. Von der Entscheidung, wir werden hier selber Netzbetreiber, bis wir dann Netzbetreiber geworden sind, 10 Jahre, zwei Bürgerentscheide, eine große bundesweite Spendenkampagne und dann waren wir Netzbetreiber von Schöner und Schwarzwald.
Das ist ja jetzt nicht so einfach, so eine Konzession zu erwerben. Da geht es ja auch um Millionenbeträge. Und ihr habt dann tatsächlich es geschafft, das Netz selbst zu kaufen und seid dann euer eigener Energieversorger geworden, beziehungsweise seid ihr denn genossenschaftlich organisiert? Also wie muss man sich das vorstellen? Eure Stromkunden sind meistens dann auch selber Mitglieder bei euch in der Genossenschaft und ihr nehmt das Geld der Genossen, um damit dann wieder weiter Strom zu produzieren, euer Gebiet zu erweitern etc.?
Also jetzt kommen viele Sachen zusammen. Ne? Also gegründet haben wir uns mal als GbR, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einfach weil es sehr schnell ging, ist aber mit hohen Risiken verbunden. Stromversorgung in ganz Deutschland hatten wir damals gar nicht im Fokus. Wir wollten hier ein kleiner Netzbetreiber werden. Unsere Perspektive war, kleines Netzgebiet, mehr als anderthalb Leute werden hier nie arbeiten. Wir haben das Netz am 1. Juli 97 übernommen und 98 kam die Strommarktliberalisierung, also die Marktöffnung. Wir haben das anfangs eigentlich eher als Risiko gesehen. Zweiter Bürgerentscheid war knapp, was machen wir, wenn 50% der Schöner auch woanders hingehen? Dann kriegen wir wirtschaftliche Probleme, bleibt nur die Flucht nach vorne und wir müssen selber bundesweiter Versorger werden. Also so sind wir Versorger geworden. Ne? Eine Genossenschaft sind wir heute. Die GbR hatte auch schon einen Gesellschaftsvertrag, der sehr viele genossenschaftliche Anteile hatte. So zum Beispiel Abstimmung pro Kopf, nicht pro Anteil, also nicht je nach Anteil, ja, wie es bei der AG ist. Basisdemokratisches Prinzip, gefällt mir persönlich sehr gut. Und das Genossenschaftskapital, das verwenden wir in der Tat in erster Linie, sage ich mal, um Energieerzeugungsanlagen zu bauen. Ja? Da fließt das Kapital rein. Auch Wärmenetze machen wir mittlerweile, ist gerade im ländlichen Raum, gerade in Höhenlagen, das Mittel der Wahl. Da gibt es keine Gasnetze, da gibt es in der Regel Öltanks und da gibt es viele bessere Alternativen, wie zum Beispiel ein holzbefeuertes Wärmenetz. Das machen wir dann aus Genossenschaftskapital. Um ein Netz, also ein Stromnetz zu betreiben oder ein Gasnetz, musst du ja erstmal die Konzession, also die Beauftragung durch die jeweilige Kommune haben, dieses Netz zu betreiben. Denn eigentlich gehört der Netzbetrieb von Energienetzen zur kommunalen Daseinsvorsorge, Artikel 28 Grundgesetz. Das ist eine kommunale Aufgabe. Da kommen zum Beispiel in der Versorgerlandschaft auch die vielen Stadtwerke her, die es in Deutschland gibt. Also im Gegensatz zu anderen Staaten haben wir ja eine ganz breit diversifizierte Versorger- und auch Netzbetreiberlandschaft. Die kleinen Netzbetreiber, Stadtwerke, andere EGs, die gibt es teilweise schon seit 100 Jahren und mehr. Das sind in der Regel Unternehmen, die damals selber die Leitungen hier verlegt haben, weil der ländliche Raum für große Unternehmen nicht interessant war. Wir sind eine jüngere Genossenschaft, haben aber, würde ich heute sagen, auch ein Zeitfenster erwischt, wo das noch möglich war. Die Geschichte der EWS könntest du zu heutigen Bedingungen so nicht wiederholen. Ja, weil natürlich, sage ich mal, alles viel rigider geworden ist und eine Bürgerinitiative bekommt heute keine Paragraph 5 in der ENWG, Energiewirtschaftsgesetz. Heute ist es Paragraph 4, also du darfst Netzbetreiber sein. Ja, das bekommst du heute als Bürgerinitiative nicht mehr. Wobei wir aber ganz klar sagen müssen, Felix, das ist der Gesetzesrahmen, der jederzeit änderbar ist. Ja, die Möglichkeiten können wieder geschaffen werden, wenn das Wahlvolk sagt, wir wollen diese Möglichkeiten wieder haben. Und ich würde es wieder haben wollen.
Ja, jetzt hast du gerade gesagt, ihr benehmt euer Geld und baut Erzeugungsanlagen. Was sind das denn für Erzeugungsanlagen? Also Biogaskraftanlagen, Windräder, Solarparks, da habt ihr ja wahrscheinlich tausende interessante Projekte. Ist das das oder?
Also es ist in erster Linie PV-Parks und Windparks. Ich sag mal, Wasserkraft ist sehr interessant, weil es halt zumindest, wenn du einen gewissen Wasserstand hast, eine stetige Stromproduktion garantiert. Aber Wasserkraftwerke werden in Deutschland heute kaum mehr gebaut. Die guten Stellen sind eigentlich auch alle schon belegt. Ist eine Sache, das als Versorger sehr schön ist, wenn man sowas betreiben kann, aber neu bauen geht da fast nicht mehr. PV, Wind, Biogas, machen wir eigentlich auch nicht, weil das im Schwarzwald einfach nicht geht. Ja, also gerade in den Schwarzwaldtälern, im Markgräflerland sieht es dann vielleicht schon wieder anders aus. Und wir sind auch sehr spät erst, wir sind 2009 in die Genossenschaft geworden, wir sind auch erst sehr spät in diese Erzeugerseite eingestiegen. Weil wir in der Tat am Anfang gesagt haben, also da gab es eine philosophische Argumentation, warum wir keine Erzeugungsanlagen gebaut haben. Ja? Wir sind Netzbetreiber geworden, wir sind Stromversorger geworden. Und da haben wir gesagt, wenn wir jetzt auch noch Stromerzeuger werden, dann führt das früher oder später zu der gleichen Machtkonzentration, gegen die wir gerade 10 Jahre lang gekämpft haben. Wir machen lieber ein Förderprogramm, wir wollen, dass unsere Kunden Stromerzeuger werden. Es werden sicher auch die Zeiten kommen, wo wir deren Strom dann aufkaufen und weiterverkaufen können und so. So, das haben wir eigentlich bis 2010 war das der Weg, den wir gegangen sind. In der Tat haben wir, ein sehr interessanter Fun-Fact, wenn du so willst, in den ersten Jahren der Energiewende, so 2001, 2002, waren mal der PV-Zubau 20% durch das EWS-Förderprogramm gefördert. Ja?
Mhm.
Auch weil der Zubau natürlich damals noch relativ schmal war. Trotzdem. Es war dann irgendwann relativ schnell, das dauert alles viel zu lang.
Mhm.
So, wir müssen ja auch selber in die Erzeugerseite, weil das muss einfach alles schneller gehen. Ich meine, das knappste Gut heute überhaupt ist Zeit.
Mhm.
Bis zur Abbruchkante. Insofern sind wir da auch selber eingestiegen. Aber wenn du so willst, also die Zeiten, wo man als Landwirt in Norddeutschland Windmillionär werden konnte, die haben wir nicht mehr erlebt. Ja?
Okay. Okay. Vielleicht kannst du noch mal sagen, ihr habt ja das Netz gekauft. Wie teuer ist denn so ein Stromnetz? Also ich weiß jetzt nicht, wie groß das ist, aber was muss man denn da auf den Tisch legen, sage ich mal? Das wird ja nicht so ohne weiteres möglich sein.
Ich würde sagen, das ist grundsätzlich immer strittig. Ne? Also der Altkonzessionär sagt, du hast jetzt das politische Mandat, ich muss es dir verkaufen, aber der Preis ist natürlich Verhandlungssache. Klammer auf. Die Regulierungsbehörde wird aber wieder einen eigenen Preis taxieren und nur darauf dir überhaupt Netzentgelte zugestehen. Wenn du viel zu viel bezahlst, dann ist das für dich ein rotes Geschäft. So war das damals aufgestellt. Ja? So, ich beschreibe mal unsere Geschichte, weil das heute noch genauso funktioniert, wenn du so willst. Ne? Also, wir hatten einen Gutachter, der hat das begutachtet, das Netz. Also, wie viele Leitungskilometer sind das eigentlich? Was ist da für eine Absatzstruktur? Wie alt sind diese Leitungen? Solche Geschichten. Unser Gutachter sagte 4 Millionen D-Mark. So, unsere ganze GBR-Gesellschaft war auf 4 Millionen Kapital aufgestellt. So, jetzt sagte der Altkonzessionär, okay, wir müssen es euch verkaufen, 8,7 Millionen D-Mark.
Mhm.
So hätten wir es zu dem Preis gekauft, also hätten wir weitere Anteile auf 8,7 Millionen D-Mark Stammkapital ausgegeben, wäre das ganze Projekt unwirtschaftlich geworden.
Mhm.
Jetzt muss man wissen, eine Netzbetreiberkonzessionierung, Paragraph 4, 5 ENWG, bekomme ich nur, wenn ich zwei Dinge garantieren kann. Versorgungssicherheit und wirtschaftlicher Betrieb. Und zu dem Preis, wirtschaftlicher Betrieb, wäre nicht mehr gewesen. Ja, das sind halt so Maschen, die man wissen muss. Beziehungsweise, du siehst es auch, wenn du Berlin ein bisschen verfolgt hast, die haben wir auch vor ein paar Jahren rekommunalisiert, da sagte Vattenfall am Anfang, 3 Milliarden. Wir haben über eine Spendenkampagne hinter 5,7 Millionen D-Mark bezahlt, haben den Abgebenden aber verklagt und das Gericht hat ein paar Jahre später dann festgestellt, 3,5 Millionen und das Berliner Stromnetz ist am Ende für 800 Millionen weggegangen und nicht für 3 Milliarden. Ja?
So,
ich nenne eine große Zahl, dann erlischt vielfach das Interesse schon, beziehungsweise Kommunalvertreter kriegen Angst und das Thema ist vom Tisch. Die Masche ist immer noch dieselbe.
Ja, okay, also interessant zu wissen, wenn ich jetzt, sage ich mal, sowas bei mir zu Hause, also ihr seid ja eine Genossenschaft, wenn ich jetzt bei mir zu Hause überlege, ich habe jetzt schon PV-Anlage, Wärmepumpe, E-Auto, habe ich schon alles gemacht und ich sage, Mensch, dieser Podcast hier, alles wird Strom, Energiewende jetzt, das hat mich so angefixt, ich will hier selber auch aktiv werden. Wenn ich jetzt aber irgendwo in Schleswig-Holstein sitze oder in Brandenburg oder so, was würdest du denn dann jemandem sagen, der sagt, ich möchte das eigentlich gerne hier auch eine Bürgerenergie oder eine Energiegenossenschaft werden, um hier ein paar Leute zusammenzutrommeln, irgendwie 100 Leute, die da mitmachen, Bock haben, was nach vorne zu bringen. Wo müsste der anfangen?
Also er müsste wahrscheinlich erstmal ein Netzwerk bilden, denn erstmal müssten wir politischen Druck aufbauen, um bestimmte Rahmenbedingungen wiederherzustellen, die das überhaupt möglich machen. Die gibt es heute nicht mehr. Und natürlich, um Besitzinteressen zu wahren, gibt es die nicht mehr. Ja?
Mhm.
Also wir müssen in der Tat erstmal politischen Druck aufbauen. So, und das kannst du über Lobbyismus machen. Machen wir auch als Schönauer. Ich habe mich persönlich lange dagegen gewehrt, weil ich gedacht habe, das passt nicht zu einer parlamentarischen Demokratie. Aber wenn die Abgeordneten aus der Mitte des Volkes kommen, sind sie keine Experten. Dann brauchen sie Experten. Und bevor ich nur der allen Couleur von Experten das Feld überlasse, biete ich meine Beratung halt auch an. Ja?
Ja.
Also das kann man natürlich über Lobbyismus machen, wobei wir den sehr transparent machen. Meine Erfahrung ist aus der Anti-Atom-Bewegung, aus der ich sozialisiert bin, ganz viel bewegt der Druck der Straße. Ja, also vorausgesetzt, die Straße hat einen langen Atem. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass der Atomausstieg uns 40 Jahre gekostet hat. Das war ein Ausstieg in Zeitlupe. Und so viel Zeit haben wir beim Klimawandel, weiß Gott, nicht. Also politische Vernetzung, da gibt es mittlerweile ganz viele Akteure auch. Aber wenn sie sagen, komm mal her mit deiner Gruppe, wir setzen uns mal zusammen, überlegen uns, wie wir das angehen können. Politische Vernetzung ist das A und O. Und dann ist die Frage, worum geht es hier konkret? Ein Stromnetz zu übernehmen, alleine als eine Bürgerenergiegesellschaft, die sich frisch gegründet hat, könnte sagen, keine Chance. Das lässt der Rahmen heute nicht zu. Anders ist vielleicht schon wieder, wenn du einen etablierten Energieversorger als Partner mit an Bord nehmen kannst. Ja?
Mhm.
Da ist halt dann immer die Frage, ist das auf Augenhöhe? Sind das wirklich auch Leute, die nicht mit meiner Hilfe jetzt an ein Netz rankommen wollen, um mich dann rauszuschmeißen oder zu fressen? Ja,
ja,
so ist das halt leider im Kapitalismus. So, also wir müssen erstmal ganz viel politischen Druck aufbauen, müssen uns aufstellen. Sagen wir, die Kommune müssen wir ja auch gewinnen. Am besten ist, alle Kommunalvertreter finden es auch geil, machen gleich mit. Wenn nicht, muss ich erstmal in der Kommune politischen Konsens zu der Frage herstellen. Wie gesagt, wir haben 2 Bürgerentscheide dafür gebraucht und 10 Jahre. Das heißt, man braucht auch einen langen Atem. Und eine gewisse Frustrationstoleranz.
Also wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel, wir haben irgendwie große Flächen hier bei uns hier in der Nähe, wo man Windräder hinbauen könnte, ja, also was tatsächlich möglich wäre, und dass das Dorf sagt, hey, wir bauen das, würden da gerne 2 Windräder hinbauen, ja, oder vielleicht 5 oder so, ja. Dann würde ich sozusagen Gleichgesinnte suchen und dann kann ich mich auch mit euch in Verbindung setzen und da schlau machen. Ich weiß, es gibt so eine Initiative Bürgerwerke, die so die Bürgergenossenschaften unter einem Dach versuchen zu verbinden und zu vereinen und dann selber den Leuten einfach die ganzen Mittel an die Hand geben. Was muss ich tun? Was kann ich machen? Was muss ich machen? Und die dann einfach aufschlauen, um das dann wirklich auch umzusetzen. Und das könntet ihr auch machen. Oder ihr könntet sozusagen als...
Das könnten wir auch machen. Mhm. Also das könnten wir, haben das hier bei einigen Projekten auch schon gemacht. Ja, also ich sag mal auch als Projektierer, der jetzt vielleicht nicht in dieser Kommune wohnt, ist es schlau von dir, wenn du der Kommune die Möglichkeit gibst, sich zu beteiligen, weil es natürlich akzeptanzstärkend ist. Nichts ist frustrierender, als Windräder anzuschauen, das Geld fließt ganz woanders hin.
Mhm.
Ja, da schaue ich natürlich lieber hin, wenn ich weiß, dass ich mit ihrer Drehung ein paar Cent verdiene. Das ist völlig klar. Ich sag mal, fair und auf Augenhöhe, glaubwürdig. Gemauschelt wird überall viel. Das muss sich dauerhaft bewähren, so eine Kooperation. Ja, das ist völlig klar. Und ich muss natürlich auch risikobereit sein. Ne, weil das ganze Genehmigungsverfahren, gerade bei Windparks, das ist eine Menge Holz, die man da bezahlen muss. 4-5 Millionen je Windrad, da sind aber noch keine. Da ist die ganze Logistik, die ganze Baustelle, die ganzen Kabel verlegt, alles noch nicht gemacht. Und ich habe natürlich mehrere Hürden zu überwinden in dem Genehmigungsverfahren, wo ich auch erst zu einem späteren Zeitpunkt feststelle, scheiße, diese Mauer steht fest und ist zu hoch. Da hier ist fertig. Und ich habe aber schon ganz viel Geld dran gesetzt.
Mhm.
So, also am besten tut man das nicht mit seinen Alltagsersparnissen. Sondern es muss schon klar sein, so war es in Schönau auch, ich setze hier Geld ein. Wenn es klappt, sind das die ersten Unternehmensanteile. Wenn es nicht klappt, kann ich das verschmerzen, dass ich das Geld verloren habe.
Mhm.
Den Spaß, die Großen ein bisschen zu ärgern, ist es mir auf jeden Fall wert, das einzusetzen.
Also die Großen ärgern, hast du gerade gesagt. Und ihr macht dann aber auch Wärmeversorgung, weil das ist ja eigentlich der viel größere Brocken. Man denkt immer, Strom ist so viel, aber die große Energiewende, die fängt zwar mit dem Strom an, aber der große Batzen an Energie, den wir eigentlich brauchen, ist ja Wärme. Also das ist Gas zum Heizen zum Beispiel. Und da sagt ihr, das macht ihr auch mit Biogas oder was macht ihr da? Oder Holz oder was? Halsprojekt?
Also gut, ich meine, wir machen so Geschichten, haben wir hier in unserem lokalen Umfeld, müssen ja auch für Wärmenetze eine 24-7-Bereitschaft zur Verfügung stellen. Da habe ich auch Vorgaben einzuhalten, wann meine Leute spätestens an der Störungsstelle sein müssen und so. So, hier Mittelgebirge, keine Infrastruktur. Ja, also hier hatten die Leute oben in den Dörfern Holz und Öl. So. Und natürlich ist es immer effizienter, ich organisiere das gemeinschaftlich, als ich. No, wir betreiben ein Netz, wo warmes Wasser drin ist, beziehungsweise als eine Heizzentrale gewärmt wird, als wenn jedes Mal jedes Einzelhaus, oft sind es alte Schwarzwaldhäuser auch noch, wo es zieht wie Hechtsuppe, Wasser für das Haus ganz alleine mit meinem Öl erwärme. Abgesehen davon, dass es völlig klar ist, der Ölpreis wird, jetzt gibt es ein paar politische Wolken nach unten, aber die Tendenz ist klar nach oben und irgendwann ist auch Ende. Ja?
Ja.
Erdöl ist für viele chemische Prozesse, die ich wichtiger finde als Heizen, auch ein wichtiger Prozess, ja, also ein Bestandteil. Wir sollten das nicht komplett verheizen. Die Menschheit hat schon viele irre Sachen gemacht, aber wir sollten das nicht komplett verheizen. Wärmenetze sind hier das Mittel der Wahl und das wird größtenteils mit Holz befeuert. Das ist wie der lokale Rohstoff. Ne? Natürlich, ich habe auch schon wieder ein bisschen Probleme damit, wenn ich jetzt dafür Holzanbauer wirklich, ja, um es dann hinterher zu verbrennen. Wir haben halt auf eine Kesseltechnologie gesetzt, der sehr robust ist. Sehr robuster Kessel, da zahlst du vielleicht ein bisschen mehr dafür, aber dafür kannst du auch dreckiges, nasses Industrieholzabfälle verfeuern. Das müssen keine Pellets sein. Ja? Sprich, auch bei im Pelletsmarkt gibt es ja immer so Bewegungen. Dann zieht man wieder ein Blizzard durch den Schwarzwald, dann sind die Pelletpreise mal 2 Jahre tiefer und dann zieht das wieder an. So, wenn du natürlich nicht auf eine bestimmte Veredelung angewiesen bist, bist du davon so einem Markt auch ein bisschen abgekoppelt.
Muss man sich das denn vorstellen? Aber eine Biogasanlage ist das nicht, sondern das ist ein Riesenkraftwerk, wo heißes Wasser entsteht. Also, das ist
ein Heizkessel,
ja.
Der wärmt Wasser. Mhm. In der Regel hat er noch einen sehr großen Bunker, nennt man das, wo das Brennmaterial alle 2-3 Monate angeliefert wird. Mhm. So, der Bunker wird vollgemacht mit Holz zum Beispiel. Und dann eine Förderschnecke beschickt den Heizkessel. So.
Mhm.
Der hat immer eine bestimmte Mindesttemperatur und dann ist halt die Frage, wie kalt ist draußen, was heizen die Leute? So, je nachdem. Wir sind heute noch in der Situation.
Wie viele Leute werden da versorgt mit so einem Kessel? Weißt du?
Hätte ich mal einen Wärmeingenieur mitbringen müssen. Ich bin selber nicht der Techniker. Wir haben verschiedene Kessel. Es kommt darauf an, was das für ein Kesseltyp ist. Wir haben hier in Schönau mittlerweile ein sehr groß ausgebautes Wärmenetz. Anschlüsse vielleicht so 550.
Ja.
So von 1600, also da ist auch noch Luft nach oben, aber wir haben natürlich auch ein starkes Höhengefälle. Ich würde sagen, die Talsohle von Schönau liegt so auf 550, das höchste Haus steht 650.
Mhm.
Das heißt, irgendwann kriegst du auch Probleme, das warme Wasser da hoch zu pumpen. Da baust du besser oben eine weitere Heizzentrale hin. Also wir haben hier in dem Schönauer Netz mehrere Heizzentralen, damit es nie irgendwo knapp wird.
Und Was könnten die Probleme gelöst oder wie könnte denn durch solche dezentrale Energieversorgung die Probleme, die wir jetzt im Moment aktuell haben, du hast es gerade gesagt, Gas wird immer teurer, Öl wird immer teurer, würde das dann langfristig günstiger werden, wenn wir jetzt alle so anfangen, dezentrale Energiesysteme zu bauen, auch vielleicht in solchen Bürgergenossenschaftsmodellen?
Ich sag's mal so, da kommen mehrere Sachen zusammen. Du hast es selber gesagt. Öl, Gas, kommt auch oft aus Ländern, die jetzt von ihrem politischen System und auch von ihrer Stabilität nicht das sind, was wir uns so als westliche Mitteleuropäer vorstellen.
Mhm.
Wir sehen es ja gerade auch an dem Krieg. Ich bin nicht der Meinung, dass der die Gaspreise extrem getrieben hat, aber man kann mit solchen Schichtchen halt die Gaspreise extrem treiben. Ja?
Okay.
So, also der Markt selber, Strom, Gas, das ist wieder eine Geschichte für sich, was da alles nicht funktioniert. Grundsätzlich, sage ich mal, Wärmenetze sind auch nicht die einzige Technologie, mit der wir die Wärmewende schaffen. In der Tat ist es bei den Erneuerbaren auch. Da machen wir es nämlich auch nicht nur mit PV, sondern auch verschiedenen Technologien. Auch in der Wärme brauchen wir verschiedene Technologien. Nicht jeder wohnt in einem bewaldeten Mittelgebirge, wo Holz der Rohstoff der Wahl ist. Ganz viel wird auch über Wärmepumpe gehen. Wärmepumpe braucht Strom. Das heißt, natürlich muss ich das in der Energiewende einplanen, genauso wie ich die E-Mobilität in der Energiewende einplanen muss. Und ja, wir haben noch einige dicke Bretter vor der Brust und ich brauche in der Wärme einen Erzeugungsmix. Ich brauche Fernwärme, Nahwärme, Biomasse befeuert, genauso wie oft kommt das ja aus Müllverbrennungsanlagen. Ist auch nicht schön, aber ehrlich gesagt, wenn der Müll nur so verbrannt wird und die Abwärme in die Luft geht, dann finde ich es noch besser, damit zu heizen. Ein Technologiemix ist das. Und je nach Situation, Geothermiebohrung, zum Beispiel hier im Rheingraben, geht da einiges, ist aber auch sehr kostenintensiv. Trotzdem, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Ich würde keine ausschließen, außer das weitere Verheizen von fossilen Energien.
Okay. Und wäre denn so ein Energiesystem, wenn ich das so dezentral aufbaue, wie ihr das jetzt ja auch teilweise macht, wahrscheinlich auch mit Speichern, Stromanlagen oder für die Stromnetze irgendwo Speicher hinstellen, Wärmenetze, wäre das nicht auch ein Stück weit sicherer, sage ich mal, Stichwort Blackout Berlin oder auch Heizungen, die dann trotzdem noch weiterlaufen können oder beziehungsweise warmes Wasser, was dann irgendwo ankommt, weil das Netz halt von niemandem anders betrieben wird, wo der Strom noch läuft. Also wenn ich jetzt alles so dezentral organisiere?
Absolut. Also sag mal, verbrauchernahe Erzeugung ist sowieso schon vom Leitungstransport her am besten, aber auch was Resilienz angeht, wenn ich Stromausfälle habe. Da gibt es ein Konzept, das ist der zelluläre Ansatz. Wen es interessiert, der kann sich da mal einlesen, welchen Vorteil das hätte, wenn das deutsche Stromnetz in so lauter kleinen mehr oder natürlich sind die miteinander vermascht, aber sie können autark betrieben werden. Und wenn eine Zelle ausfällt, fällt nicht die nächste gleich auch aus.
Mhm.
Trotzdem, man will ja auch nicht alle Leitungen dreifach verlegen für die Sicherheit. Das ist dann irgendwann auch eine Kostenfrage. Nichtsdestotrotz, vielleicht erinnerst du dich, ich glaube, das war so 2007. Ein großes Schiff kommt von einer Werft von Emden, fährt die Weser hoch, eine Hochspannungsleitung wird dafür abgeschaltet und in Spanien fällt der Strom aus. Und zwar großflächig. Ja. Mhm. Das ist natürlich das Gegenteil eines zellulären Ansatzes. Das ganze europäische System ist, ja, du hast es auch in Berlin gesehen, ich schneide jetzt zugespitzt zwei Kabel durch und dein ganzer Stadtteil hat keinen Strom mehr. Und das ist auch nicht so schnell wiederherstellbar, so einfach. Ja? Mhm. Und so ein paar kritische Stellen, die wird es auch weiterhin geben, die muss man halt gut im Auge behalten. Was ich viel gefährlicher finde, ist tatsächlich Digitalisierung. Wahnsinnige Effizienzvorteile, das ist damit, wo du sie alle fängst. Aber eine wahnsinnig hohe Angriffsbarkeit ist so ein System.
Mhm. Also über Hackerangriffe oder was?
Mhm. So, und der ganze Cyberangriffe, das ist ja, sag mal, das läuft ja, wie sagt man, asymmetrische Kriegsführung, das kennen wir ja auch schon seit ein paar Jahren. Wir kriegen das ja auch propagandamäßig mit, weil wir andere Staaten auch unsere Mitbürger beeinflussen mit ihrer Propaganda. Ich habe da nachts, wenn ich schlecht träume, träume ich dann immer so ein James-Bond-Szenario.
Liebe Bundesregierung, hier spricht das Syndikat. Hier haben Sie eben Ihre Stromversorgung gekapert. Überweisen Sie 40 Milliarden auf folgendes Sonderkonto.
Oder wir schalten aus. Wenn ich ausschalte, da hängt ja so viel, da habe ich doch ganz andere Probleme, nicht nur keinen Strom. Ja? Als nächstes fallen die Notstromaggregate in Kliniken aus. Und das finde ich total gefährlich. Ich glaube auch nicht, dass Digitalisierung, ich meine, da geht es grundsätzlich auch noch um ganz andere Interessen, dass ich in jedes Haus rein will mit einem Smart Meter. Ehrlich gesagt, die Effizienzen, die ich da heben kann, die rechtfertigen den Aufwand. Null die Bohne. Ja? Also überleg dir mal, was ich an Rechenzentren brauche. Ich wohne hier im Schwarzwald, Digitalisierung ländlicher Raum ist eh nicht so das Gelbe vom Ei, sag ich mal. Ich mir jetzt überlege, ich will hier alles auch noch digital steuern oder noch besser von einer KI steuern lassen. Denn jetzt wird es dann völlig irre. Ja, also vor allen Dingen, wenn die Leute nicht mal mehr interessiert, wie die KI überhaupt dazu kommt, Dinge so oder so zu machen. Ich will das nur benutzen. Wie das funktioniert, interessiert mich nicht. Und jetzt wird es wirklich richtig gefährlich. Hm. Ich finde das super riskant. Und Rechenzentren saufen auch eine ganze Menge Strom. Sind auf der anderen Seite aber auch eine gute Wärmequelle, so ein Wärmenetz zum Beispiel.
Also könnte man Rechenzentren theoretisch auch als Wärmequelle, Wärmeversorgung mitnehmen. Also super spannendes Thema. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, liebe Leute. Sebastian, wenn du jetzt für die Zuschauer noch so einen Tipp hättest, was sie machen sollen, um die Energiewende nach vorne zu bringen, was würdest du den Zuschauern sagen?
Ich würde sagen, ein paar Erfolgsfaktoren gibt es schon. Mhm. Tut euch mit ein paar Leuten zusammen. In der Gruppe ist es immer besser. Schon alleine, weil jeder mal Frustrationsmomente hat oder kurz vorm Aufgeben ist und dann fängt eh eine Gruppe auf. So, das ist immer gut. Geteiltes Leid ist halbes Leid, ja, und sich gegenseitig Mut machen ist auch gut. Das Zweite wäre vielleicht, fangt mit was Kleinem an. Nicht gleich den Riesenproppen. Ja? Mhm. Wenn ihr irgendwo auf eine Gemeindehalle eine 20 kW PV-Anlage bauen könnt, ist das doch super toll. Also ich habe hier wahnsinnig viele Besucher. Wir wollen auch so erfolgreich sein wie ihr. Was ist für euch Erfolg? Und es gibt in diesem Leben nichts umsonst. Und auch Erfolg hat seinen Preis. Ja? Auch bei der EWS. Und ich finde, auch eine 20 kW Peak-Anlage ist ein Erfolg. Ja? Hm. Das Schöne ist an Erfolgen, das fühlt sich so gut an. Also nicht nur Erfolg gemacht zu haben. Und deswegen zu einfach darf es auch nicht sein, weil es geht da schon darum, ich habe ein Ohnmachtsgefühl überwunden. Das war bei uns ganz stark. Ja? Hm. Ich kann hier was ändern. Und selbst wenn es wahnsinnig viel Zeit kostet, aber ich bin ein Faktor, auf den es ankommt.
Ja, mega. So. Also, liebe Leute, fangt an, beziehungsweise ihr könnt etwas verändern, ist ja auch immer mein Reden. Letztens kam einer zu mir an und meinte, ich habe mir wegen dir ein Haus gekauft, weil ich unbedingt eine Solaranlage mit Wärmepumpe und E-Auto betreiben wollte. Da musste ich ziemlich lachen auf der Messe. Aber hoffentlich geht es euch auch so. Fangt an, wenn ihr Informationen haben wollt zu Bürgergenossenschaften, zu Bürgerenergiegenossenschaften. Die EWS Schönau ist mittlerweile bundesweit unterwegs, ein Riesenladen und auch als Stromversorger unterwegs. Wir können euch ja mal hier unten unter den Videos verlinken. Schreibt uns eure Meinung und Anregungen in die Kommentare rein, ob ihr das gut findet oder eher schlecht findet, ob ihr sagt, nee, dezentral ist eigentlich besser als zentral. Und dann schreibt uns auch gerne, wenn ihr solche Projekte schon umgesetzt habt, in die Kommentare oder schreibt uns E-Mails, wenn wir mal über solche Sachen berichten sollen oder euch mal hier zu einladen sollen, zu uns oder auf unsere anderen Kanäle. Also danke ganz herzlich, Sebastian, dass du da warst. Ich sage, lasst ein Abo da, teilt das Video bitte, 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 damit es noch mehr Leute erreicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, alles wird Strom, Energiewende jetzt. Ciao, ciao und tschüss.
Ciao, Felix.